Ja, nochmal Hallo hier von meiner Seite. Ich möchte einfach Danke sagen, denn es ist immer wieder ein Nachhausekommen. Nicht nur wegen Verwandtschaft, die wir hier haben, sondern auch wegen der Gemeinde, die wir hier so jetzt seit 30 Jahren miterleben dürfen. Das ist eine lange Zeit. 1995 bin ich mit Christiane hier entsandt worden und dann sind wir nach Brasilien ausgereist. Und in diesen 30 Jahren ist viel passiert. An uns, auch an euch hier und es gibt eine ganze Reihe Leute hier, die jetzt seit 30 Jahren noch dabei sind, also die man immer wieder sieht und dann knüpft man an und freut sich mit, wenn Kinder geboren werden, wenn gute Freunde Großeltern werden oder Urgroßeltern oder Urgroßmutter jetzt werden, wenn man Verwandte trifft, die man ja alle Schaltjahre trifft, oder man nur voneinander hört und sich dann sieht hier, das ist wirklich schön, dass ihr uns hier so aufnehmt und das als Zuhause uns schenkt. Deswegen, das wird jetzt hier keine klassische Predigt, das seid ihr wahrscheinlich schon gewohnt, sondern einfach so ein bisschen von dem, was wir miteinander leben, erleben, was ihr bruchstückhaft mitbekommt durch die Briefe, durch Instagram oder Facebook und so, dass man das vielleicht so ein bisschen in einen Zusammenhang stellt und gut ist das, dass ja hier mit unserem Zusammensein im Gottesdienst nicht aufhört, sondern wir auch nachher noch ein bisschen Zeit haben zum Reden. Deswegen Dankeschön und einfach kurz zu uns. Für die Zeit, die wir jetzt hier in Deutschland sind. Letzte Woche haben wir einen ganz besonderen Geburtstag gefeiert von meinem Vater, 85. Und seit vielen, vielen Jahren mal als Geschwister zusammen mit meinen Eltern. Also ich habe noch drei Schwestern und dann die jeweiligen Anhänger dazu. So waren wir also hier 17, 18 Leute zusammen, erstmalig in dieser Zusammensetzung und haben Geburtstage gefeiert. Das ist nicht selbstverständlich für uns, die wir so in der ganzen Welt familiär verstreut sind. Dann gibt es auch so, sagen wir mal, unsere Kernfamilie. Da haben wir die letzten zwei Monate auch sehr viel Schönes erlebt. Rebecca und Benja, die leben ja hier in Deutschland, jetzt mittlerweile in der Nähe von meinen Eltern. Sie sind umgezogen letzte Woche in das Dorf, wo meine Eltern wohnen, in Hasloch, haben aber vorher drei Wochen Urlaub in Brasilien mit uns genossen. Das war so ein Auftanken der Sonne. Wir freuen uns über ihren Weg. Also Benja ist ja Flugzeugmechaniker und möchte gerne irgendwann Missionspilot werden und muss jetzt Flugstunden sammeln. Wer also mal in die Pfalz kommt und die Pfalz von oben sehen möchte oder sowas, kann sich da gerne mal bei ihm melden und sowas. Er kann also Leute fliegen oder Gutscheine verschenken oder so, das kann man alles machen. Becky ist Physiotherapeutin und arbeitet in der Praxis da von ihrer Chefin und ja, ihnen geht's gut. Im Gegenzug, also Becky ist nach Brasilien, um Sonne aufzutanken. Samuel und Sarah, seine Freundinnen, sind nach Deutschland gekommen, um ein bisschen Kälte zu erleben. Das war ein ganz besonderer Monat jetzt, der Januar hier. Ihr seht hier, Benja und Becky haben ihnen gleich auch eine Flugstunde geschenkt und sind dann also bei schönstem Sonnenuntergang über die Pfalz geflogen. Das war ganz besonders. Und vor knapp zwei Wochen waren wir in Berlin und da haben sie sich verlobt. Also Samuel fragte Sarah, ob sie ihn heiraten möchte und haben sich diesen besonderen Ort ausgesucht. Letzten Sonntag haben wir uns von ihnen verabschiedet, sie sind wieder zurück, nach Brasilien geflogen. Samuel ist ja fertig geworden mit seinem Medizinstudium im Dezember und fängt jetzt im März dann seine Facharzt-Ausbildung oder Fortbildung an. Nochmal zwei Jahre für, bei uns heißt es der Familienarzt, hier wäre es wahrscheinlich so eine Art Hausarzt. Und Sarah studiert Architektur und ist jetzt in ihrem letzten ja, das heißt also noch zwei Semester vor sich. Die Zeit in Brasilien war einfach schön, so als Familie wieder mal zusammen zu sein, denn Rebecca und Benja waren vor fünf Jahren das letzte Mal bei uns und dann miteinander zu erleben, dass auch dort Geschichte miteinander erlebt wird, als Freunde, als Nachbarn, als Gemeinde. So waren viele bei uns immer wieder zu Besuch und haben sich ihrer Kindheit erinnert. Oder wir waren bei ihnen zu Besuch bei Familienfesten. Das war hier unser Weihnachtsessen bei der großen Familie unserer Nachbarn. Ja, dass man da, man sieht zwar anders aus, aber passt so hinein und freut sich. Die Zeit lässt dann solche Bilder zu. Das war also praktisch Weihnachten vor so und so vielen Jahren und dann jetzt wieder und sie sind auch alle dabei und man sich freuen kann aneinander. Das ist das, was wir ein Stückchen als Gemeinde, Gemeinschaft, Beziehungsfähigkeit erleben. Das ist nicht selbstverständlich. Der letzte Sonntag, den wir noch im Januar erlebt haben dort, das war auch ein besonderer Gottesdienst. Da gab es die Taufe, die bei uns so dazugehört, wenn junge Menschen sagen, sie möchten öffentlich bezeugen, dass sie zu Jesus gehören. Das hört dann nicht nur mit der Predigt auf, sondern da geht es dann auch weiter mit leckerem Mittagessen. Und besonders war es für uns natürlich auch, so entsandt zu werden. Also wir werden nicht nur von hier nach draußen, ins Ausland, aufs Missionsfeld gesandt, sondern wir werden von ihnen als Geschwister empfunden und werden dann zurück entsandt und sie lassen alle ganz lieb grüßen. Einige von euch kennen ja einige von denen, aber ganz viele wissen nur von Hörensagen. Da ist die Technik heute wirklich was Schönes, denn unsere Geschwister dort und Freunde leben mit, was wir hier essen, wen wir besuchen, was wir sehen und sowas. Ja, zeitgleich. Ipin ist da super drin im Mitleben lassen. Wie gesagt, für das halbe Jahr jetzt in Deutschland, Heimaturlaub, das ist immer so ein Begriff, der passt nicht immer so ganz. Also es ist weder Urlaub noch Heimat, weil ich ja auch in Brasilien geboren bin. Aber es ist eine Mischung von sich verwöhnen lassen. Wir sitzen an unwahrscheinlich reich gedeckten Frühstückstischen. Das ist unglaublich und ja, es ist einfach schön. Dann hatten wir unseren Jahreswechsel auch als ein ganz besonderes Geschenk miteinander, ganz weit ab von Zivilisation, also von anderen Menschen. Wir konnten hier noch ein Stückchen Rückblick halten über das, was so im letzten Jahr war, denn viele von euch haben es so mit begleitet und erlebt, dass es sehr intensiv war. Angefangen hatten wir ja das Jahr mit unserem Übersetzerteam, voll Elan gedacht, bis Ende des Jahres schaffen wir es mit der Übersetzung des Neuen Testamentes, dass wir dann praktisch so jetzt dieses halbe Jahr Pause machen und dann, wenn wir zurückkommen, das Drucken machen könnten. Aber es gab politische Unruhen, die fingen schon Anfang des Jahres an, also Anfang 24, wo Unzufriedene sich gegen die Leitung gestellt haben. Und das geht in der Regel nicht so gut, besonders wenn also die unzufrieden sind, die Minderheit sind, dann werden sie an der Stelle oft von denen, die das Sagen haben, klein gemacht. Und im August hatten wir dann wieder so ein Aufbäumen und bis dahin, dass also unsere Zugangsbrücke niedergebrannt wurde. Wir leben ja in einem Tal mit dem Kaingang zusammen und da gibt es so zwei, drei Zufahrtswege und das ist der Hauptweg, wo die Brücke verbrannt wurde oder ein anderer Hauptweg, da wurden einfach Bäume gefällt, weil sie damit Aufmerksamkeit auf sich richten wollten, um zu zeigen, welche Missstände in der Verwaltung des Reservates geschehen. Wir leben nun mal da mittendrin und sind damit dann auch mit betroffen und besonders auch dann die Übersetzung, was ja unser Schwerpunkt im Moment ist. Und von dem schönen Team, was wir waren da am Anfang mit 5 Leuten, blieb dann einer übrig, weil das Ehepaar weg musste, Sebastian und Jirce. Der andere Übersetzer musste fast notgedrungen eine Arbeit annehmen, weil das ihm angeboten wurde von der Dorfleitung. Und wenn er das abgesagt hätte, wäre das nicht so gut für ihn und seine Familie. Die andere Frau musste auch fliehen mit ihrem Mann und wir haben also mit Enoki versucht, weiterzuarbeiten und das ist auf Dauer nicht gut. Dann konnten wir unser Team etwas aufstocken, dann kam also wieder eine Frau dazu und ihr Mann kam ab und zu mit dem Kind dazu, aber letztendlich waren wir dann zu dritt, die wir da mit ihnen übersetzt haben. Und dann kam wieder eine Unruhe und der Enoki, unser erfahrener Übersetzer, wurde plötzlich in die Rolle gedrängt, dass er so der Sprecher war für die Unzufriedenen und damit musste er sich praktisch auch von der Arbeit zurückziehen und dann haben wir versucht, mit 2 Leuten wieder weiterzuarbeiten im August, September, Oktober. Das Problem hier ist einfach so ein bisschen der Generationsunterschied. Also Fernandes, Sebastian, das sind Leute aus unserer Generation, da redet man, diskutiert man und dann findet man einen Weg miteinander. Wenn das dann eine Generation unter ist, dann trauen die sich nicht so sehr, mit uns zu diskutieren und zu widersprechen. Und dann 2-2, ne, das war dann irgendwie, das Gleichgewicht stimmte nicht, aber wir konnten dann noch jemand dazu holen, dann waren wir also zu dritt, also drei und wir zwei, dann waren wir fünf. Und so haben wir gearbeitet bis Dezember mit diesem Team und sind in der Übersetzung jetzt so weit gekommen, dass von dem Neuen Testament 82% übersetzt sind. Es fehlen jetzt also noch die 18%, die wir nicht abschließen konnten in diesem Jahr, also im letzten Jahr. Aber dann weitermachen, wenn wir wieder zurückfliegen im Juli, in der Hoffnung, dass wir noch so 3 Monate brauchen und dann bis Ende des Jahres damit fertig werden. Das mal so ein kurzer Abriss zu uns insgesamt als Familie und dem, was uns in der Arbeit beschäftigt. Neben all diesen, neben der Übersetzung und so, habe ich ja noch ein paar andere Verantwortungen und wir bringen uns noch an anderen Stellen mit ein, sind viel unterwegs, auch mit Unterrichten und Beratungen und Konferenzen. Und was man immer wieder sieht und begegnet, ist halt, dass gerade, und ich rede jetzt einfach mal nur von Christen, die christliche Welt sehr polarisiert ist. Also egal, wo man hinkommt, gibt es immer die Diskussionen, wer hat Recht, was ist richtig, wie macht man es richtig, was ist, ja, was darf man nicht und so weiter. Und da wir uns mit der Bibelübersetzung so beschäftigen, merkt man, dass oft der Ursprung von ganz vielem Diskutieren und Uneinigkeit und Unfrieden in der christlichen Welt damit zu tun hat, wie wir die Bibel lesen, wie wir mit der Bibel umgehen, was wir mit dem Text machen, den wir vor uns haben. Das ist so oft der Ansatz und da kam für mich bei den Überlegungen der Jahrestext oder die Jahreslosung, die ja hier in Deutschland so eine Tradition hat, sehr gelegen sozusagen, weil das ein, ja, an dem kann man einiges schön deutlich machen und ich dachte, wir machen das einfach mal so ein bisschen und zwar aus dem Blickwinkel von Übersetzern, wie wir an so einen Text gehen. Wie so ein Bibelvers ausgesucht wird, da weiß ich es nicht. Bei der Losung weiß ich, dass sie da das losen, also aussuchen, indem sie reingreifen und dann ein Bibelvers aus dem Alten Testament sichtbar wird. Und dann suchen sie sich einen Lehrtext aus. Bei der Jahreslosung weiß ich nicht, ist ja eine andere Gruppe von Menschen. Aber jedenfalls suchen sie sich einen Vers oder einen Satz aus und daraus wird dann ein Thema für das Jahr gemacht, an dem man sich so ein Stückchen orientieren kann. Ich weiß, dass normalerweise man dann über die Jahreslosung im Januar predigt und dann ist das Thema gegessen, oder? Sorry, ich habe gedacht, ich gehe jetzt das halbe Jahr damit ein Stückchen in die Gemeinden, weil Jahreslosung heißt ja, man soll sich nicht am Anfang des Jahres damit beschäftigen, sondern das ganze Jahr über. Insofern, wenn da gewisse Überschneidungen sind, seht mir das einfach mal nach. Aber als Übersetzer, wenn wir an diesen Text gehen, ist die erste Frage oder die erste Grundvoraussetzung ist, dass wir an einen Text gehen und ihn erstmal als einen Text nehmen, als was er ist. Wir sprechen ja von der Bibel oft als ein Buch. Und wenn man genau hinschaut, ist die Bibel als Buch, die wir in der Hand haben, ja die Zusammensetzung von einer ganzen Reihe von Büchern. Plus, also wir haben unseren Kanon von 66, dann gibt es noch andere christliche Gruppen, die haben noch ein paar Bücher mehr, aber unsere Bibel haben auch außer dem Text noch ein paar andere Texte dabei. Also in dem Buch selber ist nicht nur biblischer Text, sagen wir mal so, sondern ist eine Einleitung, ein Inhaltsverzeichnis, Landkarten, Kommentare und so weiter. Also das Buch, was wir Bibel nennen, ist mehr als ein Buch. Es ist eine Sammlung von ganz vielen Inhalten und deswegen, wenn man an einen Text hinangeht, muss man erstmal schauen, was in diesem Buch, wo steht das? Also welchem Buch widmen uns wir jetzt hier an dieser Stelle? Wenn wir jetzt die Jahreslosung nehmen, das ist ein Buch von den, in unserem Fall 66 plus alle anderen Inhalten, die in dem Buch drin sind. Und dann merkt man plötzlich, die Bücher sind ja sehr unterschiedlich. Und gerade auch jetzt bei diesem sprechen wir oft von einem Brief. Also man spricht von dem Brief des Paulus an die Thessalonicher. Ist was anderes, als wenn ich jetzt Levitikus aufschlage oder dritte Buch Mose aufschlage oder das Buch Esther aufschlage. Also sind ja, je nachdem welches Buch ich von den vielen Büchern aufschlage, hat oft eine ganz eigene Charakteristik. Und als Übersetzer gucken wir jetzt erstmal, wenn ich jetzt also einen Brief aufschlage in dieser Sammlung, den Brief aufschlage, dann muss ich ja mit dem, gehen wir erstmal davon aus, so umgehen wie mit einem Brief. Also ich muss dann mal schauen, wer hat den geschrieben? Bei Thessalonicher ist interessant, dass wir ihn oft dem Paulus nur zuschreiben. Ne? Wir sprechen von Paulus, der an die Thessalonicher geschrieben hat. Wenn man aber genau hinschaut, der Paulus hat das mit dem Silvanus und dem Timotheus geschrieben. Das heißt also, es ist ein Gemeinschaftswerk von drei Leuten, die an die Gemeinde schreiben. Das heißt also, natürlich kann man sich dann überlegen, ob das jetzt der Lehrer war und das waren die Schüler oder das war der, der geschrieben hat. Es steht nicht da. Es steht nur da, wir drei, wir schreiben diesen Brief an euch und lassen euch grüßen und so weiter. Und ein Brief hat ja oft, also erstmal der, der schreibt, aber dann schreibt er ja jemandem. In der Regel ist das auch definiert oder zumindest angedeutet, wem er jetzt gerade geschrieben hat. In dem Fall ist es eine Gemeinde, eine Gruppe von Christen in einer bestimmten Stadt zu einer bestimmten Zeit und scheinbar mit ganz speziellen Fragen oder Herausforderungen. Und dann schreiben diese drei Männer einen Brief an diese Gruppe. Ich würde sagen, nicht erstmal als eine dogmatische Abhandlung oder als ein Handbuch, sondern es ist ein seelsorgliches, ein pastorales, ein Hineinfühlen in die Situation, ein Erfühlen der Situation, sagen, vielleicht wäre das gut, wenn man das jetzt mal so formuliert. So lesen wir das erstmal, wenn wir uns dem Thessalonikerbrief annähern. Dann ist ja interessant, wenn man das Buch aufschlägt, diese Sachen so ein bisschen abgeklärt hat, dass es ja nochmal Unterteilungen gibt, die Kapitelunterteilung. Und das ist ja ein Phänomen, das ja relativ spät gekommen ist. Also im 13. Jahrhundert hat jemand gesagt, also wenn man diesen laufenden Text immer wieder lesen muss und darin was finden muss, ist schwierig. Das heißt also, er hat sich hingesetzt und hat gesagt, wir machen ein paar Kapitel rein, größere Abschnitte. Das war im 13. Jahrhundert. Da haben wir also Kapitel 5. Das heißt also, es gibt 1, 2, 3, 4 und Kapitel 5. Dann 300 Jahre später, im 16. Jahrhundert, kam jemand auf die Idee, der hat gesagt, also dieses große Kapitel müssen wir auch nochmal unterteilen. Und hat die Verseinteilungen gemacht, um zu helfen, dass man Dinge schneller findet. Bei der Übersetzung kommen wir manchmal an Stellen, wo wir sagen, warum hat er das gerade hier gemacht? Oft so mitten im Satz, oft mitten im Kapitel und so, wo man sagt, also ich hätte das ein bisschen anders sortiert, aber okay, es ist nun mal so gegeben und die christliche Gemeinschaft hat sich daran gehalten und nimmt das dann so zum Maßstab. Gut, dann haben wir jetzt also die einzelnen Verse. Aber wenn man nochmal genau hinschaut, sieht man, achso, ich habe vorweggenommen, also es gibt eine Gruppe oder einen Gedankengang, einen Block, den wir als Perikope bezeichnen. Das ist dann oft eine Sammlung von zwei, drei Versen, wo ein Gedankengang in sich abgeschlossen ist. Und das haben wir jetzt hier bei unserem Text auch. Also er ist eingebunden, der Vers ist 21, aber eingebunden ist er in dieser Perikope, in diesem Gedankenabschnitt von 19 bis 22. Und da haben wir jetzt also den Satz in diesem Vers, prüfet alles und das Gute behaltet. Und da, wenn man nochmal genauer hinschaut, merkt man plötzlich, dass auch Satzzeichen eine Rolle spielen. Je nachdem, wo man einen Punkt setzt oder ein Komma setzt. Im Hebräischen ist es sogar das Wort, der Buchstabe sehr wichtig, weil das Hebräische hat überhaupt keine Vokale. Die wurden erst später dann irgendwie hineingesetzt. Das heißt also, man kann das Ganze so runterbrechen bis auf einen einzelnen Buchstaben. Und bei Übersetzungen merken wir, da sind wir immer wieder herausgefordert, weil je nachdem, wie du die Dinge siehst, wie du sie einteilst, wie du sie zuordnest, kommst du auch auf einen anderen Schwerpunkt oder Betonung. Ich würde jetzt gerne diesen Satz, den wir ja als Jahreslosung so definiert haben, in den Zusammenhang setzen, also in einen Kontext hineinsetzen. Und da würde man, wenn man die Perikope betrachtet, steht da erst, also im Vers 19 steht, den Geist löscht nicht aus. Das nächste ist dann, prophetische Rede missachtet nicht oder verachtet nicht. Prüft aber alles. Also da ist ein Komma und dann prüft aber alles und dann ist ein Punkt. Und dann kommt der zweite Satz. Behaltet alles Gute und meidet das Böse in jeder Gestalt. Das wäre mal dieser Satz in einem perikopischen Kontext gesetzt. Interessanterweise, Luther hat das jetzt so übersetzt, wie wir das hier übernommen haben. Es gibt andere deutsche Übersetzungen, Schweizer Übersetzungen, amerikanische Übersetzungen, wo halt das Komma gesetzt wird, wie es hier gesetzt ist. Und dann bekommt das nochmal eine andere Zuordnung. Das heißt also, wenn man prüft alles, was ist mit dem alles gemeint? Und das hat ja Christian heute schon gerade gesagt, es geht nicht um die Checkliste der Urlaubssachen, die man einpackt, aber es geht auch nicht unbedingt um alle möglichen Dinge, ob ich jetzt, was weiß ich, bei Aldi einkaufe oder bei Edeka einkaufe, sondern es geht um das Prüfen von prophetischer Rede. Und prophetischer Rede wird ja in der Bibel so definiert, dass jemand im Namen Gottes redet. Wir im Keingang haben übersetzt, derjenige, der das sagt, was Gott denkt. Also er vermittelt den Menschen, einer Gruppe von Menschen, das, was Gott ihm aufgetragen hat. Das ist prophetisches Reden. Und das soll geprüft werden. Damit wird die Sache etwas komplizierter als nur, ja. Ich möchte nur kurz drei Punkte rausgreifen. Das erste ist, wenn man das in diesem Absatz schaut, den Geist löscht nicht aus, würde ich sagen, der Geist Gottes möchte wirken. Und wenn ich den Geist Gottes als etwas definiere, was Gott dem Menschen eingeatmet hat, also das Wort als solche ist ja erstmal Atem, ist ja Luft, ist ja, manche übersetzen es mit Lebensatem. In der Schöpfungsgeschichte, die wir haben, da wird davon gesprochen, dass Gott uns seinen Geist, also seinen Atem, einhaucht und wir dadurch lebendig werden. Also es ist eine lebenserzeugende Energie, Kraft, Atem, Luft in uns, und das sollen wir nicht auslöschen. So ist es hier im Bild gesprochen. Auslöschen heißt ja abdecken, abwürgen, es nicht mehr leuchten lassen oder so, wenn wir in dem Bild bleiben. Mit anderen Worten, also der Geist möchte nach wie vor wirken. Das heißt also, Gottes Geist möchte nach wie vor Dinge in Bewegung setzen. Ich schließe daraus, dass die Dinge noch nicht einfach so vorgegeben sind und schon fertig definiert sind, sondern es scheint noch Raum zu sein für Dynamik, es scheint noch Raum zu sein für Wirken, es scheint noch Raum zu sein, wo wir einen Einfluss darauf haben, ob wir das zulassen oder nicht. Und diesen Spielraum dem Geist Gottes zu geben, das ist, verstehen wir hier so gemeint, dass wir also durchlässig sind, also der Geist Gottes, der uns gegeben ist, sichtbar wird. Wir können uns einigeln, wir können uns abschotten, wir können uns dicht machen, dass er nicht sichtbar wird, sondern wir sind hier jetzt ein Stückchen herausgefordert, dass das in uns sichtbar wird und nach außen hin auch wirkt. Und ich möchte das an der Geschichte von Rio das Cobras festmachen, wie das aussehen kann, wenn der Geist wirkt. Wenn es nicht irgendwie eine Strategie ist, wenn es nicht irgendwie jetzt ein Programm ist oder ein Rezept, das man durchzieht, sondern wenn man miterleben darf, wie Gottes Geist, lebendiger Geist, in Menschen wirkt, durch Menschen wirkt und dann so seine Geschichte macht. Rio das Cobras ist ja das Indianerreservat, wo meine Eltern schon angefangen haben. Und die haben 67 dort begonnen mit einem Sprachkurs. Frau Dr. Ursula Wiesemann, eine Wycliffe-Bibelübersetzerin, Linguistik aus Deutschland, hat dort die Sprache erforscht, verschriftet. Und meine Eltern haben an diesem Sprachkurs teilgenommen und sie waren die einzigen Missionare, die nach diesem Kurs auch bei den Keingang geblieben sind, von dieser großen Gruppe oben. Waren sie die einzigen, die da geblieben sind, die Sprache noch weiter hineingewachsen, vertieft, den Menschen geholfen, da wo die größte Not war, besonders was Gesundheit angeht. Das war 67. Aber sie haben viel Widerstand erlebt im Hauptdorf, dort am Rio das Cobras, sodass sie Jahre später ein Stückchen Land außerhalb des Reservates kaufen konnten und da die Missionsstation aufgebaut haben, die 74 eingeweiht wurde. Aber in diesen ganzen Jahren, obwohl sie da gelebt haben, sich eingebracht haben, sind keine Menschen, wie wir es sagen, zum Glauben gekommen. Keine Menschen gesagt haben, das ist ein guter Weg, den ihr da geht, wir möchten den mitgehen. Es sind keine Christen geworden. Das waren lange Jahre, die meine Eltern da ausgehalten haben. Und als sie die Missionsstation da aufgebaut, eingeweiht haben, gab es auch noch keine Christen, die durch ihre Arbeit zum Glauben gekommen sind. Das kam erst 77, also praktisch 10 Jahre später, wo die erste Gruppe von Menschen gesagt hat, wir möchten uns zu diesem Christus bekennen und diesen Weg mit ihm gehen. Das war auch das gleiche Jahr, in dem die Übersetzung des Neuen Testamentes abgeschlossen wurde von Frau Dr. Ursula Wiesemann. Und die erste Keingang-Gemeinde ist entstanden. Und von dieser ersten Gemeinde aus, auf der Missionsstation, etwa 5 Kilometer weg vom Hauptdorf, sind Christen in andere Reservate gereist, haben ihren Verwandten davon erzählt und es sind Gemeinden entstanden in praktisch allen Reservaten. Nur nicht im Hauptdorf. 5 Kilometer weg von der Missionsstation, an dem Ort, wo alles begonnen hat, wo Ursula Wiesemann gelebt hat, wo meine Eltern oder wir, ich bin ja da geboren, aufgewachsen, wir als Familie da fast 10 Jahre lang gelebt haben, da ist keine Christengruppe, hat sich keine Christengruppe entwickelt, keine Gemeinde ist entstanden, bis im November 24. Da wurden wir eingeladen, an einem besonderen Event teilzunehmen und es regnete, mussten uns irgendwie unterstellen und daher wurde das Ganze, was im Freien stattfinden sollte, dann unter eine große Halle im Hauptdorf verlagert und ich wurde gebeten zu erzählen, wie alles begonnen hat. Und ich bin eigentlich kein guter Redner vor vielen Menschen oder so, ich erzähle oder habe lieber ein Gespräch mit Einzelnen. Und wenn dann in so einer Halle 300-400 Leute sind, aufgeheizt durch die Musik, die vorher war und so weiter, und ich soll da jetzt mit meinen Worten da erzählen, wie die ersten Missionare dahin kamen, das war für mich nicht so leicht. War aber dann erstaunt, dass als ich angefangen habe zu reden und Bilder gezeigt habe, alte Bilder gezeigt habe und sie dann ihre Großeltern erkannt haben, Namen wieder gehört haben, von denen sie nur gehört hatten und so weiter, eine Aufmerksamkeit entstanden ist, die hat mich bewegt. Und die Jugend, die rückte immer näher mit ihren Handys und filmten alles, was ich gesagt habe und die Bilder und sowas, weil sie das nachher nochmal anschauen wollten und so weiter. Also es war sehr bewegend, Samstagabend dort und an dem Sonntag, also unsere Gottesdienste, gerade wenn es so feierliche Gottesdienste sind, die fangen damit an, dass man miteinander das Mittagessen vorbereitet, dass der dann langsam brutzeln kann, während man dann den Gottesdienst feiert. Bei uns hier gibt es einen Kartoffelsalat, Reis und Bohnen werden gekocht, Hühner aufgespießt und so weiter. Und dann die Zeit der Begegnung. Das ist die Frau des Häuptlings, die meinen Eltern das Leben vor knapp 60 Jahren sehr schwer gemacht hat. Und ihr Mann ist vor 5, 6 Jahren vielleicht zum Glauben gekommen, vor 2 Jahren verstorben und sie versammelt sich mit den Christen und ist glücklich, fröhlich dabei sein zu dürfen. Und wenn meine Mutter sie heute sieht, bekommt sie Tränen in die Augen, weil sie sich daran erinnert, was diese Frau mit all ihren Möglichkeiten als Häuptlingsfrau tun konnte. Oder kommen diese 2 Frauen, setzen sich zu mir und die in der Mitte sagt mir, meine Mutter hat immer erzählt, dass ich 2 Wochen nach dir geboren bin. Sie hat immer erzählt, also ein weißes Kind ist hier geboren, 2 Wochen vor dir. Also das war so das, was sie so übernommen hat. Und dann stellt sie mir ganz stolz einer ihrer 5 Urenkel vor. Das ist also einer ihrer 5 Urenkel. Da konnte ich nicht mithalten. Da ist irgendwas bei mir in der Zeit stehen geblieben. Ich habe dann aber nach Bildern geschaut und ist jetzt nicht zu erkennen, aber wahrscheinlich sind sie eine von diesen 4 Mädchen, die da mit mir gespielt haben, in diesem Hauptdorf vor 45 Jahren oder so. Und dann auch noch die erste Frau, die als Ehepaar, also sie mit ihrem Mann waren die ersten, die zu meinen Eltern kamen, 76, und gesagt haben, wir möchten den Weg mit Jesus gehen. Ihr Mann ist schon verstorben, aber sie ist noch dabei und ihre Kinder und Enkelkinder sind dabei und sowas. Das zu erleben in dem Hauptdorf, also keine 500 Meter weg von da, wo wir jetzt diesen Gottesdienst miteinander gefeiert haben, diese Geschichte über diesen langen Bogen zu erleben, das ist Wirken von etwas, was nicht durch uns geplant, strategisch überlegt, gewünscht hätten wir natürlich uns vieles früher und sowas, aber dass das jetzt so nach diesen vielen Jahren entstanden ist. Der Gottesdienst wurde dann im Freien gemacht, die Taufe, die dazugehört und Sebastian, das war unser Kollege bei der Übersetzung. Mit dem haben wir das gesamte Alte Testament übersetzt, hat mit uns mit dem Neuen Testament angefangen und er war einer von denen, die weg mussten wegen den Unruhen Anfang des Jahres. Für uns ein großer Verlust in der Übersetzung. In der Entstehung dieser Christengruppe im Hauptdorf nach 57 Jahren ist er die Schlüsselperson, weil er zu seiner Mutter zurückgezogen ist und in seinem Haus oder im Haus seiner Mutter versammeln sich jetzt die Leute und hier in dem Fall haben sie die Bühne nebendran aufgebaut. Das ist Wirken des Heiligen Geistes. Und wenn der Paulus also den Thessalonichern das so zuspricht, hat er wohl eine Ahnung, wozu der Geist in der Lage ist, wenn wir ihn nicht auslöschen, also wenn wir ihn nicht einengen, wenn wir nicht sagen, hör mal, das passt jetzt nicht in unser Programm, warten wir mal ab hier, das war so nicht gedacht. Wenn wir da eine Offenheit, ein Vertrauen entwickeln, wo wir einfach Dinge nicht schon so vorgeplant haben, können Dinge passieren, die einfach unglaublich sind. Das ist ja einfach schön. Ja, so hören bei uns die Gottesdienste auf. Heute wird es ähnlich sein hier für die, die noch bleiben wollen. Ja, und was mich besonders bewegt, ist, wenn wir diese Gottesdienste oder dieses gemeinsame Erleben, was es für ein Geschenk ist, beziehungsfähig zu sein, beziehungsweise Gemeinschaft nicht als Programm, sondern Gemeinschaft als Miteinanderleben teilen und so, und wo jeder seinen Platz hat und wo man dazugehören darf, egal ja, wo man herkommt oder wie es einem geht. Also wenn der Paulus hier den Thessalonichern sagt, löscht den Geist nicht aus, hindert ihn nicht, dreht ihm nicht die Luft ab, dann denke ich mir, er hat es ja selber auch erlebt, dass da viel geschehen kann. Das mal zum Rhetoskop. Einen zweiten, viel kürzeren Punkt, wenn man das so jetzt in diesem Zusammenhang liest und er sagt, also das prophetische Reden verachtet nicht, das heißt also in diesem geistlichen Aufbruch, in diesem, wo Menschen sich getrieben von dem Heiligen Geist, von dieser Kraft Gottes etwas zu tun, da geschieht vieles, aber scheinbar, zumindest hier in dem Fall, sagt er, prüft es, also verachtet es nicht. Also wenn Menschen sagen, Gott hat mir gesagt, oder wenn Menschen sagen, das habe ich mir jetzt von Gott als Auftrag angenommen oder so, dass Menschen das nicht verachten, dass man sagt, nee, aber wo steht das denn, oder haben wir das denn so geplant oder so, sondern dass man sich erstmal darauf einlässt, aber dann auch prüft. Und damit könnte man sagen, dass scheinbar nicht alles prophetische Reden gut ist. Also nicht alles, was Menschen im Namen Gottes sagen, gut ist. Zumindest verstehe ich den Paulus hier an der Stelle so. Dass es durchaus Situationen gibt, wo Menschen vielleicht mit der Bibel in der Hand oder im Auftrag Gottes Dinge sagen, oft sehr einzelne Männer weiß, die dann irgendwo stehen und dann genau wissen, wo es lang geht und was gemacht werden muss. Paulus sagt hier, prüft. Verachtet es nicht, aber prüft alles prophetische Reden. Das ist eine Herausforderung, weil wir sind oft anders erzogen. Gerade wenn es um geistliche Sachen geht, sind wir ja so erzogen, dass wir Dinge zu übernehmen haben. Und da spielt die Tradition oft eine ganz große Rolle. Gesellschaftliche Gewohnheiten spielen eine ganz große Rolle. Und er sagt hier, es ist nicht alles immer gut. Vielleicht nicht immer alles gut für jeden in jeder Situation. Es scheint Situationen zu geben, wo vielleicht das eine jetzt nicht angebracht ist, auch wenn es im Namen Gottes gesagt wurde. Das sind heikle Situationen hier, aber da finde ich es dann spannend, was Paulus dann uns als Hilfen gibt, wo er sagt, prüft es. Und das Interessante ist ja hier, das gilt für die biblischen Texte in den allermeisten Fällen. Wenn es im Plural geschrieben ist, ist es nicht ein Plural, wie wir es oft so verstehen, nämlich ich spreche jetzt hier zu euch, das heißt also ich spreche im Plural zu euch, aber letztendlich hört das jeder für sich. Sondern es ist ein kollektives Plural. Da könnte man also in unserer Sprache müsste man dann fast so ein Miteinander hineinschreiben. Also wenn er sagt, prüft alles, spricht er ja zu einer Gruppe von Menschen und man müsste dann fast sagen, prüft miteinander alles. Nicht jeder für sich im Plural, sondern im gemeinsamen Plural. Das ist schon mal ein sehr guter Ansatz. Ich glaube, hier von dem, was wir hier so lesen, ist die Zeit von den Alleingängern vorbei. Also durch Jesus ist ja das Reich Gottes noch mal ganz anders angebrochen und da ist immer von gemeinsam, von Gemeinschaft, von Körper und ganz viele Bilder werden ja gebraucht, wo es immer um das Kollektive geht. Und dass diese einzelnen Propheten, die dann irgendwo alleine irgendwo auf dem Berg stehen und genau sagen, wo es lang geht, das waren Aufgaben, die wir im Alten Testament an vielen Stellen lesen, im Neuen Testament nicht so sehr. Selbst der Paulus schreibt den Brief in Gemeinschaftsarbeit. Und dieses gemeinsame, kollektive Prüfen ist, glaube ich, ein ganz guter Ansatz. Deswegen trifft man sich, deswegen tauscht man sich aus, deswegen guckt man miteinander rein. und rackert miteinander und reibt sich aneinander und ist sich manchmal nicht der guten, also wird sich nicht einig. Und da ist dann so die nächste Handhabe, woran denn prüfen? Also wir möchten miteinander etwas prüfen von dem, was gerade jetzt gesagt wurde, als ja, Gottes Wille oder Gottes Auftrag und so weiter. Wie machen wir das jetzt mit dem Prüfen? Weil nicht jede Überzeugung sollte uns ja überzeugen. Aber es sind jetzt hier zwei Parteien oder zwei Gruppen, die haben jede ihre Überzeugung. Und das war auch schon in den biblischen Texten so. Und ich möchte jetzt nicht irgendwie das falsche Fass aufmachen oder provokativ klingen oder so. Aber es gibt die Situation, dass oft dann das Argument als schlagendes Argument genommen wird und gesagt wird, die Bibel sagt. Und damit meint man, damit hat man das Gespräch gewonnen, weil die Bibel sagt doch. Aber beide Argumente oder beide Seiten können aufs Gleiche zurückgreifen. Beide können sagen, die Bibel sagt. Also wenn man jetzt einfach nur die Versuchungsgeschichte hört von Jesus, der Teufel zitiert die Bibel, Jesus zitiert die Bibel, also die Bibel sagt in beiden, in dem Fall jetzt das Geschriebene, sagt beides was, aber das heißt ja noch lange nicht, dass das zueinander kommt oder dass es gut oder richtig ist. Und deswegen, wenn Christen sich über Dinge reiben oder nicht zurechtkommen, sich nicht einig werden, muss man vielleicht einen Schritt zurückgehen. Und da finde ich hier wieder ein schönes Wort. Er sagt ja hier, wir sollen das Gute behalten. Im Keingang haben wir damit kein Problem, denn es gibt kein Wort für richtig. Es gibt nur ein Wort für gut. Im Deutschen ist es ein Problem, weil ganz viele Deutsche verwechseln das oder meinen, es bedeutet das Gleiche, gut und richtig. Und dann gibt es ganz, ganz viele Christen, die sind auf dem Weg nach dem Richtigen, auf der Suche nach dem Richtigen. Und dann gibt es nur das Richtige und dann gibt es nur, so ist es richtig. Und dann wirft man sich gegenseitig an den Kopf, was richtig und falsch ist. Wenn wir das Wort gut benutzen, dann bekommt das Gespräch, glaube ich, eine andere Dynamik. Bei richtig und falsch ist es oft nur entweder oder. Bei richtig und falsch gibt es oft nur einen Weg. Bei gut und schlecht, oder bleiben wir aber beim Gut, gibt es manchmal zwei gute Wege, drei gute Wege oder auch gut. Ich glaube nicht, dass die Schreiber hier vom Thessalonikerbrief da an der Stelle unbedacht dieses Wort gebraucht haben, denn es ist einer der Charakterzüge Gottes. Gott ist nicht richtig, Gott ist gut. Und wenn man alle Begriffe nimmt, die zu Gott passen, wenn man die Güte nimmt, die Barmherzigkeit nimmt und sowas, die haben alle etwas von der Wurzel her mit gut zu tun und nicht mit richtig. Und wenn man die Schöpfung nochmal hervornimmt, das sind ja die ersten Seiten in unserem biblischen Text, da werden ja oft sehr grundlegende Dinge gesagt. Und als Gott so schuf und darauf schaut, sagt er, wird uns so beschrieben, das habe ich richtig gemacht. Oder wird es, das habe ich gut gemacht. Wenn also der Paulus uns hier einlädt, Dinge zu prüfen und das Gute zu behalten, nicht unbedingt das Richtige, dann ist das, denke ich, an manchen Stellen, in manchen Gesprächen, in manchen Auseinandersetzungen vielleicht nochmal ein neuer Ansatz, wenn man sich über das Geschriebene nicht einig ist, weil geschrieben ist es, auf beide Seiten. Und dann die Frage, was davon ist jetzt gut für diesen Menschen in dieser Situation, in seiner Lebenslage und so weiter. Und deswegen für uns ist oft so eine hilfreiche Frage am Schluss, wie viel Geist Jesu ist in dem, was wir jetzt hier miteinander entschieden haben oder entscheiden wollen oder das, was ich jetzt gerade gesagt habe. Wie viel Geist Jesu spiegelt sich darin wider? Wir sollen ihn ja nicht auslöschen, wir sollen ihn ja nicht verdecken. Das heißt also, wenn es hart auf hart kommt, ist es oft nicht das prophetische Wort, weil das soll geprüft werden, sondern der Geist, der da drin steckt. Und wenn wir das Leben Jesu und sein Wirken betrachten, gibt es uns ganz viele Anhaltspunkte, wie wir vielleicht manche Entscheidungen, manchen Umgang, manche Wegstrecken miteinander gehen könnten, in einer guten Art und Weise. Das heißt also, wenn wir gemeinsam auf der Suche nach dem Guten sind und fragen, wie viel Geist Jesu ist jetzt in dieser Entscheidung drin, könnten wir vielleicht an manchen Stellen miteinander weiterkommen, wenn es aufs Prüfen ankommt. Amen. Für den Segen halte ich mich jetzt nicht ans Protokoll oder an die Liturgie, die ihr vielleicht habt, sondern wollte einfach den Thessalonicher Brief fertig lesen. Das sind die Verse, die nach dem kommen, was wir gerade so ein bisschen miteinander bedacht haben. Und da schreibt also Paulus und Silvanus und Timotheus, und er sagt: Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft. Er wird es auch tun. Brüder und Schwestern, betet auch für uns. Grüßt euch alle mit dem heiligen Kuss. Ich beschwöre euch bei dem Herrn, dass dieser Brief vorgelesen wird allen Brüdern und Schwestern. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen.